Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Pia Schmidt und Dr. Klaus-Robin Fritzemeier zum Thema Notfallambulanz 2024, Theorie und Praxis. Viel Spaß beim Zuhören.
Ich sage herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und ich darf heute mit zwei Menschen sprechen, mit denen ich die Ehre hatte, früher zusammenzuarbeiten in der Klinik. Und zwar mit der Pia Schmidt und mit dem Dr. Robin Fritzemeier. Den Robin kennt ihr schon aus vielen oder ein paar anderen Folgen. Wir haben schon ein paar Folgen zusammen gemacht. Und deswegen muss der sich jetzt nicht vorstellen. Aber Pia, dich würde ich bitten, dich einmal vorzustellen, zu erzählen, wer du bist und was du so machst. Beruflich natürlich.
Ja, hallo, mein Name ist Pia Schmidt. Ich bin seit letztem Jahr Chefärztin der Notaufnahme im EVK Mettmann. Bin von Haus aus Internistin und klinische Akut- und Notfallmedizinerin.
Genau, und das Thema Notfallmedizin und Notfallambulanz soll es ja heute gehen. Und deswegen würde ich gerne einfach mal so anfangen mit der Frage, wofür sind eigentlich die Notfallambulanzen gedacht? Also wofür sind die eigentlich konzipiert? Was sind so eigentlich eure Aufgaben?
Wofür das ursprünglich konzipiert war oder was unsere Aufgaben sind?
Beides vielleicht, ne? Weil ich zumindest wahrnehme, dass sich da einfach viel verändert hat und dass einfach auch viel, wie soll ich sagen, mediale Aufmerksamkeit entstanden ist, so was in den Notfallambulanzen passiert. Man liest immer wieder, dass die Notfallambulanzen total überfüllt sind und so. Und deswegen, genau, was ist eigentlich so die Idee hinter einer Notfallambulanz gewesen und was ist vielleicht auch die Versorgungsrealität heutzutage?
Ja, also eigentlich ist es ja so, dass wir als Notfallaufnahme nur Teil der stationären Notfallversorgung sind. Das heißt, zu uns sollen eigentlich Patienten kommen, die so krank sind, dass sie danach stationär aufgenommen werden müssen oder bei denen das zumindest im Raum steht. In der Realität ist es ja so, dass durch die weniger werdenden Hausärzte, durch die Unkenntnis darüber, wer ist wofür zuständig, auch immer mehr Patienten zu uns kommen, die eigentlich ambulante Notfallmedizin brauchen. Und das ist, glaube ich, im Moment so ein bisschen die Herausforderung, dass das immer mehr wird und wir dadurch halt einfach unheimlich viele Patienten behandeln.
Das heißt, auch ihr stellt fest, dass einfach so viel mehr Menschen zu euch in die Notfallambulanz kommen. Ist das so? Also
auf jeden Fall, denn diese Verknappung im ambulanten Sektor weitet sich da ganz gewaltig auf die Ambulanzen aus. Für jeden Menschen ist das medizinische Problem, was er hat, ein Notfall. Der normale Bürger differenziert da nicht zwischen Notfall oder Not-Notfall und Not-Not-Not-Notfall, sondern sagt, mir geht schlecht, das ist ein Problem, was jetzt gelöst werden muss, weil es geht jetzt um meine medizinischen Belange, um meinen gesundheitlichen Zustand und geht deswegen dann zum Arzt. Und dann ist erstmal die Frage, gehe ich zum Hausarzt? Da sind vielleicht keine Termine frei, es ist Mittwochnachmittag oder Freitagnachmittag oder Samstagsonntag. Oder wie gesagt, ich kann einfach auf irgendeinem Online-Portal keinen Termin mehr kriegen. Und dann gehe ich nicht zu irgendeinem anderen Arzt, sondern gehe dann in die Notfallambulanz.
Vielleicht können wir trotzdem nochmal darüber sprechen, wie es eigentlich sein sollte, wie es eigentlich gedacht ist. Du hast gerade schon gesagt, es gibt den ambulanten Sektor, es gibt die Hausärzte, es gibt die Fachärzte und es gibt den stationären Sektor. Mit der Notfallambulanz, die für Menschen gedacht ist, die schwerkrank sind, die wahrscheinlich stationär verbleiben müssen. Und was gibt es da eigentlich noch dazwischen? Also gibt es noch irgendwie, sage ich jetzt mal, ambulante Strukturen, die notfallmäßig Patienten behandeln können?
Es gibt ja zum einen den klassischen ambulanten Sektor, die Hausärzte, die Fachärzte, wo ich mit meinen Belangen hingehen kann. Da muss man ja auch ein bisschen abwarten, wie die Politik sich entwickelt, ob der Hausarzt weiterhin oder dann wieder vermehrt das Portal zur ambulanten Versorgung wird, dass der Hausarzt kanalisieren soll, ob man zum Facharzt geht und wo man zum Facharzt geht. Und wenn man diesen ambulanten Bereich halt nicht mehr ausreichend mit seinen Krankheiten bedienen kann, weil man kränker ist, dann wird es dann irgendwann ein Facharzt oder der Hausarzt, der ja auch ein Facharzt ist, entscheiden, dass er in ein Krankenhaus muss und stationär behandelt wird. Die Zwischenstufe, die du angesprochen hast, wäre dann so eine klassische kassenärztliche Notfallpraxis, die man dann aufsucht. die ja meistens von den niedergelassenen Kollegen, die dann in ihrem Frei sind, bedient werden müssen, weil die dann aufhaben, die Notfallpraxen, wenn die Hausärzte und Fachärzte zu haben.
Okay, ja. Vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen erzählen, was so die häufigsten Notfälle sind, die ihr so seht. Also vielleicht auch mit dem Hintergedanken, ist das jetzt wirklich was, also du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, es ist natürlich für den Betroffenen sehr schwer, das zu differenzieren. Muss ich jetzt in die richtige Notfallambulanz oder kann ich vielleicht die 116, 117 anrufen? Aber also was sind so häufige Notfälle, die ihr so seht in der Klinik, in der Notfallambulanz?
Ja, wir sehen von beiden Sachen natürlich viele Notfälle. Wir sehen viele Patienten, die mit dem Rettungsdienst kommen, die mit Luftnot kommen, die mit Herzinfarkten kommen, die nach Unfällen kommen, die auch absolut zu Recht bei uns sind. Und dann sehen wir natürlich dazwischen viele Patienten, die kommen mit Halsschmerzen, Erkältungssymptomen. Die kommen mit kleineren Unfällen, die haben sich irgendeinen Finger geschnitten oder sind mit dem Fuß umgeschlagen oder denen tut das Knie weh oder der Rücken. Die sehen wir im Prinzip dazwischen. Und das ist natürlich so ein bisschen die Herausforderung, dass diese Patienten ja per Definition nicht so richtige Notfälle sind und die müssen dann halt häufig lange warten, weil wir uns erst um die anderen Patienten kümmern. Und das ist so dieses Spannungsfeld, in dem wir da eigentlich täglich unterwegs sind, weil die halt häufig sehr unzufrieden und sehr mobil sind und das dann auch zum Ausdruck bringen. Und das ist halt das, was halt so ein bisschen unbefriedigend für alle ist.
Nehmt ihr das auch wahr, dass da einfach so der demografische Wandel sich da bei euch zeigt? Also dass es einfach viel mehr ältere, multimorbide Patienten sind, die in die Notfallambulanz kommen?
Ja, das nehmen wir auch wahr. Wir haben natürlich viele Patienten aus dem Altenheim oder von zu Hause, die einfach anders erkrankt sind und dann auch häufig schwerer erkrankt sind, die man sich auch gut angucken muss, die nach Unfällen kommen, aus dem Bett gefallen sind, die, weiß ich nicht, dann nicht mehr ansprechbar vorgefunden werden. Klar, die sehen wir auch zum großen Teil bei uns.
An dieser Stelle ein kurzer Hinweis unseres Sponsors, der Hire a Doctor Group. Wenn Sie in der Medizin, Pflege oder im Rettungsdienst arbeiten und gerne in verschiedenen Notfallambulanzen von Krankenhäusern eingesetzt werden möchten, dann schauen Sie im Anschluss doch kurz in die Shownotes. Und nun geht es weiter mit dem Podcast. Nochmal so ein bisschen zu den Versorgungsstufen, die es gibt. Das habe ich das Gefühl, dass das auch manchmal nicht so richtig, auch von mir sicherlich nicht richtig verstanden wird, welche Versorgungsstufen gibt es in den Krankenhäusern, wenn wir jetzt den stationären Sektor uns angucken. Also es gibt ja Häuser der Maximalversorgung zum Beispiel, da stelle ich mir jetzt ein klassisches Universitätsklinikum drunter vor, das irgendwie alle möglichen Fachrichtungen vorhält. Kannst du das ein bisschen erklären, wie das so funktioniert?
Also schon ein typisch deutsch perfide durchorganisiertes System, dass wir prinzipiell die drei Versorgungsstufen haben und das ist für den Laien von außen ja nicht erkennbar. Und der Laie wird ja nicht sagen, ich gehe in ein Krankenhaus der Versorgungsstufe 1, 2 oder 3 und ich lasse mich hier versorgen. Das sind Sachen, die für den Normalbürger auf dem Papier entschieden sind. Schlussendlich entwickelt sich das daraus, dass man vorhält, welche Fachabteilung man am Standort hat, ob man nur eine innere Medizin und eine Chirurgie hat oder ob man auch noch aus verschiedenen Fachkreisen andere Disziplinen mit bewirtschaftet in einem Krankenhaus. Und danach kann man sich dann darauf bewerben, dass man vom medizinischen Dienst anerkannt wird, dass man verschiedene andere Stufen bedienen kann. Dass man sagt, man ist dann Versorgungsstufe 2 und kann dann eine etwas größere Ambulanz umfänglich bedienen, wobei das keinen Unterschied macht, dass ich natürlich trotzdem für den stationären Sektor da bin und nicht für den ambulanten Sektor geplant bin.
Du hast gerade schon gesagt, und wenn man mit Patienten spricht, dann hört man das immer wieder, man muss total lange warten in der Notfallambulanz. Ist das sowas, was ihr auch dokumentiert und was ihr so nachvollziehen könnt?
Wir dokumentieren, wann der Patient bei uns eintrifft. Wir dokumentieren, wann der erste Arztkontakt stattgefunden hat. Wir dokumentieren, wann die verschiedenen Untersuchungsergebnisse da sind. Und wir dokumentieren natürlich auch, wann der Patient geht. Es wird von jedem Patienten empfunden, dass wenn ich im Krankenhaus ankomme und in der Triage, also in der ersten Stufe, gesichtet werde und eingruppiert werde, wie dringend meine Versorgung ist, dass ab diesem Zeitpunkt läuft bei den Patienten eigentlich die Uhr und das ist alles Wartezeit. Und wenn ich dann ein aufwendiges Labor bekomme, was beim Hausarzt vielleicht 2 Tage dauern würde, ich aber im Krankenhaus warten muss darauf, dass die Ergebnisse da sind, ich am gleichen Tag das habe und vielleicht nach 5 oder 6 Stunden Behandlungszeit nach Hause gehe, ist das trotzdem für den Patienten Wartezeit. Und das heißt, ich habe 6 Stunden im Krankenhaus gewartet, dass man aber durch eine riesen Liste an Untersuchungen, Ultraschall, Laboruntersuchungen, EKGs, EEGs oder sonst was gekriegt hat, das wird dann da gar nicht mehr groß nachgerechnet, denn die komplette Aufenthaltszeit im Krankenhaus wird häufig als Wartezeit wahrgenommen. Und wenn man dann überlegt, dass manche Patienten ja auch gute Arbeitnehmer sind und sagen, ich gehe nach der Arbeit dann mal schnell ins Krankenhaus, um mal schnell nachgucken zu lassen, warum das jetzt wehtut im Brustkorb, dann sind vielleicht dann, wenn ich um 18 Uhr in die Ambulanz komme und dort ja auch standardmäßig dann ein Notfallbetrieb stattfindet und nicht mehr die volle Fachabteilung in allen Disziplinen ausgeprägt da ist, sind 5 Stunden halt schon lang. Und wenn ich dann erst um 12 Uhr nach Hause gehe, dann habe ich sicherlich von 18 Uhr bis um 12 Uhr mich aufgehalten im Krankenhaus, aber habe eine Menge Untersuchungen bekommen, die für das Personal, die da ist, sicherlich eine gute Arbeit war. Für den Patienten selbst heißt es, 6 Stunden Krankenhaus ist schon lang gewesen.
Wenn ich das noch ergänzen kann. Ich glaube, das Problem ist halt auch, dass wir ja einen anderen Versorgungsauftrag haben. Also wenn die Patienten zu uns kommen mit Beschwerden, müssen wir die anders abklären, als der Hausarzt das macht. Der Hausarzt kann das symptomorientiert, kann sagen, das ist am ehesten das und das und die Patienten nach Hause schicken. Und an uns der Anspruch ist schon, dass wir eine Diagnose stellen und die Patienten mit einer Diagnose entlassen. Und das ist natürlich etwas aufwendiger, weil wenn einer zu uns kommt und sagt, er hat da komische Schmerzen im Brustkorb und wir sagen, ja, wahrscheinlich haben sie sich einen Nerv eingeklemmt und schicken den nach Hause und der hat dann aber doch einen Herzinfarkt, dann wird jeder sagen, aber der war doch extra in der Notaufnahme mit den Beschwerden. Deswegen müssen wir die halt ein bisschen umfassender abklären und sind halt auch auf das schnelle Abarbeiten von solchen Patienten ja gar nicht ausgelegt, sondern wir sind ja darauf ausgelegt, hochkomplexe Erkrankungen, Notfälle zu erkennen und dann auch zu behandeln. Und das ist, ja, diese Diskrepanz macht es uns da, glaube ich, auch manchmal ein bisschen schwer.
Wie ist das eigentlich finanziell? Also ihr haltet ja in der Notfallambulanz extrem viele, ihr habt es ja gerade schon gesagt, extrem viele Untersuchungsmöglichkeiten vor. Die Patienten kriegen Laboruntersuchungen, Ultraschalldiagnostik, Röntgenuntersuchungen, das ganze Personal muss vorgehalten werden und so weiter und so weiter. Was kommt eigentlich unterm Strich dabei raus? Angenommen, es wäre jetzt so ein Low-Code-Notfall sozusagen, jemand, der vielleicht eine Schnittwunde hat oder so und der kommt in die Notfallambulanz, wird da versorgt. Wie wird das dann abgerechnet? Gibt es Pauschalen da oder also?
Also ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, dass die Notaufnahme über 3 Wege finanziert wird. Das eine ist, ist ein Pauschalbetrag, den bekommt man je nach Versorgungsstufe, in die man durch den MD oder in die man sich hat eingruppieren lassen und die durch den MD geprüft ist. Dann findet man auch eine indirekte Finanzierung dadurch statt, dass ein Großteil der stationären Patienten über die Notaufnahme aufgenommen wird. Das ist bei uns zumindest so. Wir sind ja kein hauptsächlich elektives Haus, sondern hauptsächlich werden die Patienten über die Notaufnahme aufgenommen. Und der dritte Weg ist die Abrechnung über die KV und über den EBM. Und da gibt es halt eine Notfallpauschale, die bezahlt wird. Und dann gibt es Einzeluntersuchungen, Einzelbehandlungen, die wir abrechnen können. Aber ja, ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, dass im Mittel in den Notaufnahmen ein ambulanter Fall mit 33 Euro abgerechnet wird.
Das heißt, natürlich nicht viel. Das heißt, so ein Patient, der eigentlich nicht dahin gehört, jetzt von der Dringlichkeit der Erkrankung, ist dann auch für die Notfallambulanz und für das Krankenhaus ein Minusgeschäft, würde man so sagen.
Ja. Also ein rein ambulanter Patient ist eigentlich immer ein Minusgeschäft.
Ja. Okay. Ist es eigentlich so, dass, also die Realität scheint ja tatsächlich zu sein, dass einfach viel mehr Menschen die Notfallambulanz aufsuchen, weil offensichtlich die ambulanten Strukturen nicht mehr ausreichen, um das so abzupuffern? Ist es eigentlich auch so, dass ihr Schwierigkeiten habt, personell zum Beispiel das abzudecken in der Notfallambulanz? Also so Phänomene wie Personalmangel, wie es ja in vielen medizinischen Bereichen der Fall ist, schlägt sich das bei euch auch nieder?
Ich glaube, im Moment sind wir relativ komfortabel aufgestellt. Also letztes Jahr, als die umliegenden Krankenhäuser zum Teil geschlossen haben. Da hatten wir eine Phase, da war es etwas schwierig. Ich glaube, im Moment ist es ganz okay. Es könnte immer besser sein natürlich. Was halt schwierig ist, ist mit Krankheitsausfällen zu managen. Also immer dann, wenn sich gerade bei dem Pflegepersonal jemand krank meldet, dann ist halt die Schicht schlecht besetzt und ist auch schwierig dann aufzufüllen, weil man kriegt dann maximal Personal aus dem Haus, was jetzt nicht unbedingt in der Notaufnahme eingearbeitet ist. Die können dann einfach nicht so mitarbeiten, wie das jemand kann, der da immer eingearbeitet ist. Ja, aber ich glaube, wir kommen klar, ne?
Sicherlich ist es auch so, dass wenn Arbeit liegen bleibt in einem Bürojob, ohne dass ich die despektierlich behandeln möchte, wenn da ein Sachbearbeiter krank ist, dann bleibt die Arbeit liegen an dem Tag. Wenn ich jetzt einem Patienten in der Ambulanz sage, naja, heute sind hier Leute krank, heute bleibt ihr mal liegen und ihr kommt morgen erst dran, dann wird jeder einmal einen Vogel zeigen. Also ist auch diese Anspruchshaltung. Sicherlich hat man sich auch für den Beruf Arzt entschieden, weil man natürlich da tätig werden möchte und weiß auch vorher, was auf einen zukommt. Aber durch Ausfall im Bereich der Pflege, im Bereich der Verwaltung, im Bereich der Ärzteschaft, das sind natürlich Löcher, die in einer Ambulanz entstehen, die dann kompensiert werden müssen, was dann wieder den Faktor Wartezeit oder Untersuchungszeitraum ein bisschen in Länge zieht, wo dann man nur um Verständnis bitten kann, dass das halt auch, wenn man an die Grippewelle denkt, wo natürlich auch Leute aus dem Gesundheitswesen komischerweise krank werden und dann die Personaldecken dünn sind, dann Behandlungen länger dauern.
Ihr beide seid ja in Führungspositionen in der Notfallambulanz hier und deswegen würde ich euch gerne fragen, also was ihr so euch überlegt, zusammen mit eurem Team, um vielleicht intrinsisch bei euch in der eigenen Notfallambulanz die Situation besser in den Griff zu bekommen und was ihr vielleicht aber auch von einer höheren Ebene betrachtet, also auch den ambulanten Sektor betrachtet, was ihr da so für Ideen habt, wie man das besser handhaben könnte, wie man das besser organisieren könnte, damit eben ja diese, ja auch die Verschwendung von Ressourcen, muss man ja auch sagen, dann nicht so eklatant ist.
Wenn ich mal mit der oberen Ebene anfange, würde natürlich eine Prävention und eine Aufklärungsarbeit deutlich vorantreiben. Wenn man von Anfang an aufklärt, dass zum Beispiel eine Notfallambulanz nicht das, provokant gesagt, Auffangbecken von fehlender ambulanten Versorgung ist, das glaube ich ist schon ein großer Punkt, dass man die 116, 117 weiter bewirbt und auch dort bei der 116, 117 nicht nach 2 Stunden Wartezeit gesagt wird, dann gehen Sie ins Krankenhaus, wenn Ihnen das zu lange dauert. Dass halt solche Kooperationen zwischen Rettungsdienst, KV-Notdienst und Krankenhäuser deutlich besser gepusht wird und vorangetrieben wird. Ich glaube, alle drei Bereiche haben keine Frage ihre Existenzberechtigung und müssen da sein, aber dass die alle drei auch miteinander arbeiten, in eine Richtung arbeiten und nicht irgendwo nachher ein Buhmann ist, der alles auffängt, was momentan die Notfallambulanz ist. Das, da glaube ich, ist ganz gewaltig Aufklärungsarbeit und ja, Werbung für notwendig. Fürs Team selber finde ich es ganz wichtig, dass man natürlich in seinem eigenen Team eine gute Stimmung, ein gutes Miteinander sorgt und dafür sorgt. Denn wir wissen alle, Krankheit kennt keinen Feierabend und pünktlich rauskommen aus dem Krankenhaus ist selten möglich. Wenn das Ganze aber noch Spaß macht, da zu arbeiten, ist das ein großer Faktor, der einen nach vorne treibt, wo man sagt, jawohl, das bringt es mir und dafür komme ich auch am nächsten Tag gerne wieder und sage nicht am nächsten Tag, oh, heute fühle ich mich schlecht, heute zwickt mein Rücken aber auch und ich bleibe genauso wie derjenige, der gestern in der Ambulanz da war und möchte nicht weiter arbeiten. Also das, glaube ich, sind die beiden großen Kernfaktoren, die ich mir wünsche.
Ja, noch ein bisschen weiter vorne wäre es vielleicht ganz gut, wenn man so diese individuelle Gesundheitsvorsorge oder das Krankheitsempfinden, dass man das irgendwie besser schult, weil die Leute kommen ja tatsächlich mit Sachen in die Notaufnahme, da würden wir ja gar nicht zweimal drüber nachdenken. Also da muss man dann Pflaster draufkleben und sagen, das schaffen sie und dann gehen die wieder nach Hause. Das ist das eine. Ja, und dann, dass man ja irgendwann mal gesagt hat, wir haben jetzt flächendeckend integrierte Notfallzentren ausgerollt. Das sehe ich bis jetzt noch nicht. Ich glaube, in Düsseldorf gibt es eine und das war es dann auch. Und ich glaube, das würde auch schon helfen, gerade zu den Dienstzeiten, dass man halt einfach die Patienten, die beim kassenärztlichen Notdienst gut aufgehoben wären, dass man die direkt dorthin leitet und alle anderen können dann in die Notaufnahme kommen. Oder wenn der kassenärztliche Notdienst sagt, ah nee, das ist mir doch zu heiß, ich schicke die rüber in die Notaufnahme. Das würde wahrscheinlich auch helfen, wenn man das wirklich mal konsequent umsetzt. Aber das ist irgendwie bisher noch nicht passiert.
Aber ich verstehe das auch so, dass es eigentlich keinen Austausch gibt zwischen diesen drei Stufen letztlich oder diesen Bereichen. Oder habt ihr schon mal so Kontakt mit der KV gehabt oder mit dem kassenärztlichen Notdienst?
Nee, wir haben einen ganz guten Kontakt mittlerweile zu vielen niedergelassenen Kollegen, die dann anrufen und Patienten dann schicken und mit denen wir dann auch besprechen. Die müssen vielleicht nicht heute kommen, sondern das reicht vielleicht auch morgen. Aber dass es da so einen, so einen organisierten Austausch gibt, das gibt es nicht.
Ist auch eigentlich schade, ne? Wenn man eigentlich das gleiche Ziel hat, wie du es gerade gesagt hast. Wäre es ja cool, wenn man das irgendwie besser organisieren könnte, auf jeden Fall.
Aber das wäre ja tatsächlich möglich, wenn man das schaffen würde, dass an jeder Notaufnahme oder an jeder großen Notaufnahme auch eine Notdienstpraxis ist. Damit hätte man ja schon viel Kommunikation mit den Kollegen auch geschaffen. Also.
Auch solche integrierten Notfallambulanzen, Notfallpraxen würden ja auch den Kostenfaktor wieder senken. Denn es wird ganz oft erzählt, Medizin ist so teuer. Das ist ja nicht teuer, wenn ich an jeder Ecke eine eigene Infrastruktur aufbauen muss. Wenn ich ein Krankenhaus habe, wo eine Notfallambulanz existiert und ich da auch eine Notfallpraxis mit integriere oder nebenan setze und ich auf gewisse Bereiche wie ein Röntgengerät zum Beispiel gemeinschaftlich darauf zugreifen kann, auf ein Labor zugreifen kann, habe ich große Vorteile gewonnen, die auch wirtschaftlich dann wieder eine Rolle spielen. Und dann muss man auch nicht sagen, der Gesundheitssektor ist teuer, der Gesundheitssektor kostet so viel, weil da sind Stellen, wo man gut finanziell auf politischer Ebene Geld einsparen kann und auch im Sinne des Patienten handeln kann. Wenn ich in der Notfallambulanz irgendwo in Pusemuckel einen Patienten gesehen habe und dann erst noch 12 Kilometer weiter zum Krankenhaus schicken muss, ist das für den Patienten auch doof. Und so kann ich mal eben sagen, guck mal, ist das was für jetzt, ist das was für später? Und man kann sich auf einen kurzen Dienstweg austauschen. Hätten alle einen großen Nutzen von.
Macht total Sinn, was du sagst. Aber ich habe dich auch richtig verstanden, dass du schon sagen würdest, es gibt zu wenig Hausärzte, zu wenig ambulantes Angebot grundsätzlich auch heutzutage.
Kurz würde ich sagen, ja. Also wenn man von Patienten sich anhört, Dr. Haus sagt immer, jeder Patient lügt, deswegen muss er vielleicht noch die Hälfte von abziehen. Aber prinzipiell, wenn man von Patienten sich anhört, wie lange ein Patient hinter einem Termin herläuft und versucht, einen Termin zu bekommen, um ein Leid abzuwenden und dann nachher auch als schlichtweg als letzte Chance die Ambulanz sieht. Und da gibt es ja durchaus Patienten, die sagen auch, tut mir leid, ich habe drei verschiedene Ambulanzen oder Praxen abtelefoniert, ich habe keinen Termin bekommen, jetzt ist es nach 3 Wochen immer noch nicht besser geworden, jetzt sitze ich halt hier. Dann ist das sicherlich auch ein Bereich, der durchaus bedient werden muss. Da scheinen die KVen ja deutlich auch aktiv zu werden mit Werbung und mit Subventionen von Ausbildung von Allgemeinmedizinern, so dass man das ja auch gut steuern kann und gut aufbauen kann. Aber auch da müsste man vielleicht Werbung bei den jungen Studierenden der Medizin machen, dass nicht jeder irgendein abgedrehtes Fach wie plastische Chirurgie machen möchte und damit viel Geld verdienen, sondern einfach das macht, was ein Arzt macht, nämlich Menschen helfen in einer Ambulanz, von mir aus als Hausarzt, der dann als Tür zum Gesundheitswesen für den Patienten dient und dem Patienten das Ganze auch erklärt, weil wir Ärzte reden alle in komischer Sprache, das versteht der Patient nicht und ich glaube, der Dolmetscher und der Vermittler ist da der Hausarzt und genau ganz, ganz wichtig, auf dem Land ganz wichtig, in der Stadt ganz wichtig und da muss man einfach Kontakt herstellen.
Und ich finde es total einleuchtend, was du gerade gesagt hast, Pia, dass man einfach Kontakt mit den niedergelassenen Kollegen haben muss, ne? Dass man die halt auch kennt und dass die einen kennen und dass man halt auch zusammen besprechen kann, wie dringlich ist das jetzt eigentlich. Da ist der persönliche Kontakt, glaube ich, entscheidend. Danke euch beiden. Ich glaube, wir haben natürlich jetzt nicht alle, aber viele wichtige Aspekte angeschnitten. Ich finde es interessant, eure Perspektive zu sehen. Natürlich, wer jetzt ein niedergelassener Kollege hätte wahrscheinlich jetzt auch noch ein paar andere Sachen zu sagen gehabt. Denn auch das ambulante Arbeiten in der Praxis ist natürlich nicht immer einfach. Aber ich fand es spannend, einfach euch mal zu hören und wünsche euch noch ganz viel Erfolg und Spaß bei eurer Arbeit.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.